predige heute Morgen über einen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 12 bis 22. Matthäus 4, Vers 12 bis 22. Als Jesus aber hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth und kam nach Kapernaum, das am See im Gebiet von Sebulon und Naphtali liegt, und nahm dort Wohnung, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesprochen worden ist, welcher sagt: Das Land Sebulon und das Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und die im Lande und Schatten des Todes saßen, denen ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist genaht. Als er aber am Galiläischen See hinwandelte, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und sein Bruder Andreas, das Netz in den See auswerfen. Sie waren nämlich Fischer. Und er sagte zu ihnen: Kommt her, mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie alsbald die Netze und folgten ihm nach. Und als er von da weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus im Schiff ihre Netze ausbessern. Und er rief sie zu sich. Da verließen sie alsbald das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Hier geht es um klare Abschnitte im Leben von Jesus, in der Führung Gottes. Ich denke, in Ihrem Leben gibt es auch klare Abschnitte. Da ist irgendetwas zu Ende, etwas Neues fängt an. Vielleicht der Schulabschluss da, jetzt fängt der Zivildienst an. Oder das Ledigsein ist zu Ende und jetzt beginnt Partnerschaft, was auch immer. Bei Gott gibt es klare Abschnitte. Da war ein junger Mann mit 30 Jahren etwa, Johannes der Täufer, der eine kurze Zeit auftrat und Menschen zur Buße rief, sie taufte. Nun wurde er eingesperrt von Herodes, weil er ihm vorgehalten hatte, dass er seinem Bruder die Frau ausgespannt und selber geheiratet hatte und seine eigene Frau dabei verstoßen hatte. Dieser Abschnitt mit Johannes war beendet. Leider wurde er dann anschließend noch von Herodes umgebracht. Und jetzt kommt Jesus zurück aus Judäa, wo er getauft worden war, nach Galiläa im Norden Israels. Und er hat einen neuen klaren Lebensabschnitt. Er fängt an zu verkündigen und verlässt dabei sein Vater- und Mutterhaus in Nazareth und zieht um nach Kapernaum. Das sind so 30 bis 40 Kilometer weiter östlich an den See Genezareth. Es heißt, ein klarer Abschnitt. Jetzt trennt er sich von seinem Beruf, von seiner Familie und tritt ein in die öffentliche Wirksamkeit. Ich weiß nicht, ob Sie an Zufall oder Plan glauben. Ich glaube nur an den Plan. Der Name Kapernaum, wo er jetzt lange ist, heißt auf Deutsch Dorf des Trostreichen. Sicher ein interessanter Name für einen Ort, wo Jesus wirkt. Dorf des Trostreichen, weil er ja Menschen tröstet und aufrichtet. Das prophetische Wort weist ihm den Weg. Es ist nämlich bei Jesaja 8 und 9 gesagt, dass das Licht zu diesem finsteren Galiläa der Heiden käme und dort sich ausbreitet. Das Licht ist schon ein Hinweis auf Jesus, der ja später mal selbst von sich sagte: Ich bin das Licht der Welt. Das heißt, wer zu mir kommt, der kriegt eine ganz neue Existenzerhellung. Er entdeckt plötzlich den Sinn des Lebens. Er bekommt eine Hoffnung über den Tod hinaus. Er erfährt etwas von der Vergebung und Liebe Gottes. Weshalb Galiläa der Heiden, wo es doch zu Judäa gehörte? Galiläa war ein Landstrich, der von drei Stämmen bewohnt wurde, von Naphtali, Sebulon und Asser. Und schon als das Land erobert wurde unter Josua, konnten diese drei Stämme die Kanaaner nicht vertreiben. Das heißt, von Anfang an war es eine Mischbevölkerung aus Israeliten und Kanaanern. Später im 8. Jahrhundert wurde dort ein großer Sieg des Königs von Assyrien ausgetragen und er hat dann die ganze Bevölkerung Galiläas mit in die Gefangenschaft verschleppt und hat aus einem anderen Land, das er auch besiegt hatte, die Bevölkerung als Austausch zurückgebracht und dort angesiedelt. Das heißt, in Galiläa wohnten dann Ausländer. Es blieb unter heidnischer Herrschaft bis ins 2. Jahrhundert, dann wurde im Jahr 104 vor Christus dieses Gebiet erobert von Aristobul und damit wurde es dem jüdischen Staat zurückgeführt. Es gehörte jetzt wieder zu dem jüdischen Staat und dieser Aristobul war offensichtlich nicht nur ein großer Sieger, sondern auch ein etwas brutaler Mensch. Er hat nämlich alle Leute, die dort wohnten, zwangsweise beschneiden lassen. Das heißt, er hat sie zwangsweise judaisiert. Insofern waren es also Leute, die der Form nach Juden werden mussten, aber vom Herzen her wahrscheinlich etwas ganz anderes waren. Also Galiläa der Heiden, eine Mischbevölkerung, in der natürlich auch inzwischen viele Juden wohnten, auch echte, aber viele nur so hineingerutscht oder gezwungen waren. Außerdem führte eine Handelsstraße von Damaskus nach Ägypten mitten durch das Gebiet. Es war also ein Gebiet, in dem immer wieder Fremde waren, letztlich auch ein Stück Welt offen für Neues. Es war sehr fruchtbar, das heißt sehr dicht besiedelt. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, der selber dieses Gebiet im Auftrag der Römer einmal verwaltet hatte, zählte in diesem Gebiet Galiläa allein 204 Orte, die alle nicht weniger als 15.000 Einwohner hatten. Wenn man überlegt, ich habe gerade vor kurzem so ein Bild über Luther gelesen, so ein Lebensbild, als er in der Stadt Erfurt war, hatte die Stadt 15.000 Einwohner und war damit die sechstgrößte Stadt des Reiches mit 15.000 Einwohnern, während hier in Galiläa 204 Orte waren, die alle mehr als 15.000 Einwohner hatten. Also ein sehr dicht besiedeltes Gebiet, außerdem sehr fruchtbar. Man brauchte nur was in die Erde zu tun und schon wuchs es. Dort fing an, Jesus zu predigen, in diesem Galiläa der Heiden. Das heißt, er hat dort viele Juden erreicht, aber auch viele, die nur äußerlich Juden waren und innerlich eigentlich Heiden geblieben waren von ihrer Herkunft her. Das entspricht dann dem, was Jesus nach seinem Tod seinen Freunden als letzten Befehl gab. Er sagt, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker, wobei das griechische Wort für Völker und für Heiden ist dasselbe. Also man könnte auch sagen, lehret alle Heiden alles, was ich euch befohlen habe. Er hat dann dasselbe verkündigt wie Johannes der Täufer, nämlich tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Buße heißt umdenken lernen, lernt so zu denken, wie Gott es möchte, denn Gottes Reich ist nahe herbeigekommen. Das sind die zwei Schwerpunkte seiner ganzen Verkündigung. Wer das Neue Testament liest, wird immer wieder die Aufforderung finden, verändert euch, bringt euer Leben in Ordnung, denn Gottes Herrschaft ist da. Das sind die zwei Hauptthemen im Leben von Jesus, in dem, was er sagt und wie er lebt. Er fing an zu predigen, heißt es hier. Ich finde das manchmal nett, hier in der Kirche ist es weniger so, aber manchmal ist es so, wenn ich anfange zu predigen, dann merke ich, wie mancher nur einmal zustimmt und dann am Ende wieder aufwacht irgendwo. Manche Leute denken, Predigen ist so eine Art Mitteilung von Meinungen. Da hat sich einer vorbereitet, ein paar Gedanken sortiert, die bringt er jetzt vor. Im Griechischen gibt es zwei Worte für Predigen. Einmal das Wort Kerusein, das heißt, dass ein Herold spricht, der Herold eines Königs spricht, und dann das Wort Euangelizein, das heißt gute Nachricht verkündigen. Als Jesus anfängt zu predigen, da heißt es hier dieses Wort Kerusein, das heißt, er sprach als Herold im Auftrag eines höheren Königs. Und wenn ein Herold kam und etwas im Auftrag des Königs sprach, dann war das keine Diskussionsgrundlage für irgendein interessantes Gespräch, sondern etwas, was ganz gewiss, ganz sicher und ganz machtvoll galt. Er sprach in der Autorität des Königs Worte, die ihm der König aufgetragen hatte. Und das finde ich auch heute noch ein Wunder, wenn so eine Predigt manchmal jemand anspricht, obwohl derjenige, der spricht, es gar nicht weiß, aber der andere merkt, der redet nicht nur der da vorne zu mir, sondern Gott redet heute zu mir und meint mich persönlich. Predigt also nicht nur eine Grundlage zur Diskussion, sondern wenn Jesus etwas sagte, war es wie das Wort eines Heroldes, ein Wort, das ganz gewiss war und galt. So ist es auch für jeden, der predigen möchte oder Gottes Wort weitergibt, eine Notwendigkeit, eine persönliche Gewissheit zu haben, ehe er anderen etwas weitergibt. Jesus hat dann zwei Brüderpaare berufen, die ihren Beruf an den Nagel hängten, um Jesus zu folgen und auch in einem Fall sogar den Vater verließen. Also Jesus war ihnen wichtiger sogar als die eigene Familie. Fischer waren Durchschnittsbürger. Das heißt, jeder von uns, der heute hier ist, könnte von Jesus berufen sein oder werden, um Menschen zu fischen. Ich fand 6 gute Punkte, ich habe sie gelesen und gebe sie gerne weiter, die jemand zusammenstellte und sagte, Fischer sind ideal vorbereitet, um Menschen zu fischen. Mal sehen, ob die Punkte auch Ihnen oder mir gelten. Erstens, sie brauchen Geduld. Ein Fischer muss warten können. Der kann nicht da irgendwie sein Netz reinwerfen und es zack rausziehen oder ständig gucken, oh, wie viele sind schon drin, um es dann irgendwann herauszuziehen. Er muss warten können, er braucht Geduld. Und wer Menschen fischen möchte für Jesus, braucht Geduld. Ich denke an einen jungen Mann, den ich kenne. Er hat 3 Jahre lang einen Freund zu einem Jugendkreis abgeholt, jede Woche. Und erst dann hat sich geistlich bei diesem Freund etwas bewegt, nach über 3 Jahren. Außer Geduld brauchen sie Ausdauer, denn öfters kann auch in ihrem Netz nichts drin sein oder fast nichts. Und da dürfen sie nicht sagen, ich habe den falschen Beruf, ich muss umsatteln und Schlosser werden, sondern sie müssen das Netz wieder auswerfen und es immer wieder von Neuem versuchen. So können wir auch Gespräche führen über Menschen mit Jesus und feststellen, es war alles umsonst, aber wir können trotzdem weitermachen und Gott weiß, wann er wirklich einen Menschen gewinnt. Sie brauchen nicht nur Geduld und Ausdauer, sondern auch Mut. Da kann es einen Wetterwechsel geben und sie können in einen Sturm geraten. Das Schiff kann falsch belastet sein im Moment, es könnte kentern. Sie brauchen Mut, um nicht aus Furchtsamkeit zu Hause zu bleiben. Und wir brauchen auch manchmal Mut, weil man auch in Schwierigkeiten hineinkommen kann. Wenn man Jesus bezeugt, gibt es ja auch eine Gegenseite, die sich bemerkbar macht. Und dann muss man weitermachen und nicht sagen, ich höre jetzt auf, nur weil es Probleme gibt. Sie brauchen außer Geduld, Ausdauer, Mut auch einen Blick für den richtigen Augenblick, wann Sie zum Beispiel sagen, jetzt ist es soweit, ich ziehe das Netz ein. Und falls Sie nicht nur mit dem Netz fischen, sondern auch mit der Angel, brauchen Sie auch ein Verständnis für den richtigen Köder. Und das wäre jetzt interessant, wenn Sie einmal drüber nachdenken oder ich, wenn Sie Jesus kennen, mit welchem Köder hat mich eigentlich Gott gefangen? Das heißt, was hat mir gefallen, sodass ich mich anfing dafür zu interessieren? Ich denke, bei mir waren es mindestens 4 verschiedene Köderformen. Eine war Musik, das andere war Skilaufen, das dritte waren attraktive junge Christen und das vierte ein Taschenbuch über ein Leben mit Jesus. Also gleich 4 verschiedene Formen eines Köders, die dann irgendwann zum Erfolg führten. Die Frage, womit hat Gott Sie gefangen als Köder? Für manchen sind es nicht nur so nette Dinge, wie ich es erwähne, für manchen ist auch eine furchtbare Not, wo er nicht mehr weiter weiß, alles schwarz und dunkel wird und er dann wirklich nach dem Licht schreit und ruft. Es ist sehr verschieden. Außerdem brauchen 6. Fischer noch diese Einsicht, dass sie außer der Sichtweite bleiben. Das heißt, sie hängen sich nicht immer über Bord, damit die Fische schon ihren Schatten sehen und dann wegschwimmen. Sie bleiben mehr oder minder außer Sichtweite. Und das ist schön, wenn Menschen zum Glauben kommen an Jesus, wenn man da nicht nur sagt, oh, der so und so ist toll, der hat mich überzeugt, sondern wenn sie sagen, nein, ich habe Jesus kennengelernt. Und das ist dann sicher das Entscheidende. 6 Punkte für einen Fischer: Geduld, Ausdauer, Mut. Er muss den richtigen Augenblick schätzen, den richtigen Köder einsetzen und selber außer Sichtweite bleiben. Ich denke, dass Gott jeden von uns gebraucht, um Menschen zu fischen. Vielleicht bemühen Sie sich schon betend lange um jemand und der weiß das, vielleicht gar nicht, aber Gott wirkt an ihm. Der größte Köder ist wahrscheinlich das eigene Leben, was ein anderer beobachtet und merkt, da ist irgendetwas, was ich nicht habe. Auch wenn wir keineswegs immer Vorbilder sind, sondern auch Fehler machen, kann trotzdem deutlich werden, da ist irgendeine Gewissheit da, die der andere vielleicht nicht kennt, aber sucht. Wie gesagt, Musik kann ein Köder sein, Gespräche, gemeinsame Unternehmungen, Bücher, Sport und so weiter. In diesem Jahr wird es im Mitte März die Aktion Pro Christ geben, wo über Satellit eine Verkündigung von Billy Graham in über 250 Orte der Bundesrepublik übertragen wird und über 30 Länder Europas. Auch wir haben eine Übertragung hier im Bürgerhaus. Und es wäre schön, wenn viele heute schon mitbeten und sagen, Herr Jesus, ich möchte Menschen einladen und hoffe, dass Menschen zum Glauben kommen, die in diesen Tagen dich kennenlernen. Jesus sagte, tut Buße, das heißt, lernt umdenken, verändert euer Leben. Und an der Stelle ist etwas sehr betrüblich. Viele Menschen freuen sich über ein geistliches Gespräch. Ich führe immer wieder gute Gespräche und freue mich darüber. Aber gute Gespräche sind noch lange nicht Buße. Buße bedeutet ja nicht nur, dass ich ein sinnvolles Gespräch führe über Gott, sondern dass ich mein Leben verändere. Und ein Haupthindernis, Buße zu tun, ist eine Form des Selbstbetruges, indem man die sogenannte Im-Gespräch-Bleibe-Taktik verwendet. Ich rede ja immer weiter über geistliche Dinge, das ist doch sicher ausreichend, um mich zu informieren. Im Gespräch bleiben ist nicht schlecht, aber es kann eine Flucht sein, eine Entscheidung auszuweichen, zu sagen, ja, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, wenn es ihn gibt, oder zu sagen, nein, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, ich wende mich ab. Also im Gespräch bleiben ist noch keine Buße. Buße heißt umdenken lernen und das auch in seinem Leben anwenden, was Gott einem klar macht. Vielleicht muss jemand, der bisher sagte, es gibt keinen Gott, akzeptieren, es gibt doch einen. Oder jemand, der sagt, ich erkenne gar nichts, feststellen, dass Gott ihm die Augen öffnet und er plötzlich vieles versteht. Oder jemand, der nur die Tradition der christlichen Kirche kennt, muss feststellen, dass es da auch noch einen Christus gibt, der größer ist, den er kennenlernen möchte. Oder jemand, der in menschlichen Beziehungen unkorrekt ist und plötzlich feststellt, ich muss korrekt werden in meinen menschlichen Beziehungen. Jemand, der aufhört zu lügen oder der nicht mehr Vorteile annimmt, sondern ehrlich arbeitet und auch Verträge schließt. Oder jemand, der Haustyrann ist durch Kritiksucht, der aufhört, seine Mitbewohner ständig zu kritisieren. Oder ein anderer, der seine Mitbewohner tyrannisiert durch seine Putzsucht, der dann plötzlich auch von Gott geschenkt bekommt, dass er auch Krümel sehen kann, ohne gleich darauf loszujagen. Oder jemand, der seine schlechte Laune an seinen Angehörigen auslässt, der von Gott das Geschenk auch der Selbstbeherrschung bekommt. Ich denke an Kinder, die mir einmal sagten, wir werden eigentlich immer geschlagen. Ist völlig egal, warum. Es ist schön, wenn jemand an der Stelle dann aufhört, Kinder zu schlagen, weil er Jesus kennenlernt, wenn er eine neue Form der Erziehung findet. Jesus sagt, das Reich der Himmel ist genaht. Das heißt, wir müssen uns immer einstellen auf das, was kommt. Ich vermute, fast alle unter uns, soweit sie über Geld verfügen, werden im vergangenen Jahr einen Freistellungsantrag für ihre Zinsen gestellt haben. Sie haben sich eingestellt auf das, was kommt, obwohl es manchmal nur lächerliche Beträge sind, manchmal auch große Beträge. Stellen wir uns auch ein auf das, was kommt durch Gott. Er kommt auf uns zu. Stelle ich mich darauf ein, so zu leben, dass mein Leben in Gottes Augen nach Möglichkeit Bestand hat, in der Weise, wie ich die Zeit einteile, was mit dem Geld geschieht, wie meine Arbeit aussieht oder auch, wo ich mitarbeite. Luthers erste These von diesen 95 ging über Buße. Und er sagte, als Jesus sagte, tut Buße, wollte er, dass das ganze Leben eine Buße sei. Also nicht nur so ein Bußakt, der einmal geschieht, vielleicht noch mit Geld verbunden und irgendwie so aufgesetzt, sondern das ganze Leben immer wieder offen für Gottes Führung, für seine Lösung. Was mir auffiel bei mir, sicher auch bei Ihnen, ist, dass unsere Hauptgefahr noch nicht einmal diese moralischen Verfehlungen sind, sondern in der Bibel gibt es eine notvolle Formel, die Ihnen beim Bibellesen vielleicht auch schon begegnet ist. Da heißt es, er dachte bei sich selbst. Da heißt es von dem König David plötzlich, er dachte bei sich selbst oder irgendeinem anderen. Und dann fängt gewöhnlich die Not an, weil die Lösungen, die dann erdacht werden, selbst gestreckt sind und nicht funktionieren. Oder wenn sie funktionieren, sind sie trotzdem schlecht, beleidigen Gott und ziehen Gottes Erziehungsmaßnahmen auf sich. Ich denke, wir müssen umdenken lernen, dass wir von Gott her denken und statt der selbstgestrickten Lösung ein Vertrauen entwickeln in die Art, wie Gott Lösungen schenken möchte, indem wir durchaus intelligent mitdenken, nicht nur sagen, er wird's machen, ich bete nur und tue sonst nichts, das wäre vielleicht schon zu wenig. Es gibt keinen Himmel auf Erden, auch wenn das Himmelreich genaht ist, obwohl es immer wieder Gläubige gibt, die so eine Insel der Seligen suchen. Das fand ich interessant. Ein berühmter Mann, Johann Battista Gossner, der erst im katholischen Bereich predigte, später im evangelischen und dann noch eine große Missionsgesellschaft gründete, als er schon pensioniert war, der hat einmal bei dieser Erweckung in diesem katholischen Priesterseminar mit all seinen Freunden dann versucht, eine Insel der Seligen zu gründen. Er hat von dem Staat Bayern ein Grundstück beantragt, ein großes, wo sie so eine Siedlung machen könnten, wo es nur Christen gäbe, sonst niemand. Endlich mal all diese Anfechtung nach außen ausgelagert. Erstaunlicherweise bekam er auf dieses schriftliche Gesuch nie eine Antwort. Und er war auch nicht böse, weil er wusste, das war Gottes Antwort für mich, dass ich keine Antwort bekam auf die Suche nach einer Insel der Seligen. Auch wer in einer Gemeinde eine Insel der Seligen sucht, wird sich täuschen. Da gibt es zwar viele Gläubige, aber es gibt auch Nöte, es gibt auch Fehlverhalten und gibt auch Dinge, die knirschen untereinander. Die ideale Gemeinschaft wird es sicher erst in der Ewigkeit geben, weil wir nämlich dann erst ohne Sünde sind. Wenn das Himmelreich nahe kommt, dann kommt es im Herzen nahe, schenkt seinen Frieden, seine Vergebung, die Sinnfindung im Leben und Führung. Das heißt aber nicht, dass wir solch eine Insel der Seligen haben. Sich einstellen auf das, was kommt, galt für Jesus. Er wusste von Gottes Wort, ich werde in Galiläa anfangen, weil dort das Licht hinkommen muss und ich bin das Licht. Auch für uns ist Gottes Wort wichtig, uns den Einsatz Ort und die Art zu zeigen, bis hin in den eigenen Beruf, wie es da weitergehen wird. Und er schenkt manchmal ganz klare Abschnitte, so wie hier bei Jesus, dass etwas abgeschlossen ist und etwas Neues in der Führung Gottes beginnt. Es wäre schön, wenn wir diesem Meister vertrauen, der diesen zwei Brüdern sagt, kommet her mir nach und ich will euch zu Menschenfischer machen. Also nicht ich muss mich umerziehen, sondern ich muss diesem Jesus folgen, die Gemeinschaft mit ihm suchen, und dadurch werde ich verändert. Ich möchte schließen mit einem Psalmvers, der mir diese Tage ins Auge fiel. Psalm 86, Vers 11. Vielleicht verstehen Sie ihn auch für sich persönlich. Lehre mich, o Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass es deinen Namen fürchte. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du solche klaren Abschnitte im Leben schenkst, wie du sie selber hier neu begonnen hast für dich. Danke, dass Buße so eine innere Umwandlung bedeutet, die sich auch im Alltag auswirkt. Hab Dank, dass du persönlich dieses Licht bist, das Existenzerhellung gibt, aber auch Zuversicht und Vertrauen ermöglicht. Hab Dank, dass wir für Zeit und Ewigkeit mit dir verbunden leben können, und dass du uns einsetzt, auch um Menschenfischer zu sein oder auch zu werden. Amen.